Ich beginne mit einem Auszug aus einem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10.12.2017. Dort steht: Immer häufiger besuchen selbst junge Paare einen Therapeuten, um sich in Beziehungsfragen beraten zu lassen. Warum zweifeln so viele daran, dass ihr Glück dauerhaft Bestand hat? Ein Interview. Frau Matt, junge glückliche Paare kommen zu Ihnen, um sich prophylaktisch beraten zu lassen. Sollten die ihre Zeit nicht anderswo verbringen als bei einer Therapeutin?
Das ist vielleicht richtig. Es gibt aber Fragen. Denn Sie sehen in Ihrem Umfeld, dass Verliebtsein zerbrechlich ist, dass Liebeskummer schlimm ist und dass viele Beziehungen scheitern. Und in die Situation wollen Sie nicht kommen.
Seit wann erleben Sie das und wie alt sind diese Pärchen?
Es ging vor 2 Jahren los, anfangs mehr ab und zu, und inzwischen kommen etwa alle 14 Tage ein neues Paar. Und in der Regel sind sie so Anfang bis Mitte 20.
Also die Sehnsucht nach dem Wir ist heute noch genauso relevant und genauso präsent wie in allen Zeiten. Wie in allen Zeiten. Ihr werdet übrigens diesen Zeitungsartikel voraussichtlich nächste Woche in euren Church Spaces dann nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen können und eben noch ein bisschen mehr darin lesen. Wir gehen auch nochmal hier und da darauf ein. Ein fantastischer Artikel, finde ich. Und die Frau Matt, also nicht diese Frau Matt, sondern die echte Frau Matt, hat wirklich was zu sagen. Sehnsucht nach dem Wir. Das ist zeitübergreifend, ist nicht nur etwas von heute, und das fängt in der Bibel schon ganz, ganz vorne an. Das sagt Gott nämlich schon auf den ersten Seiten zu den ersten Menschen. Im ersten Buch Mose in Kapitel 2. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Eins werden, ist das das Ziel der Partnerschaft? Ist das der, sozusagen der ultimative Boden, auf dem die Partnerschaft ist? Gott sieht das so. Gott möchte, dass ein Ehepaar oder ein Paar, das sich liebt, dass sie wirklich eins werden. Das ist Gottes Vorstellung von Partnerschaft. In diesem Sinne eben, dass Partnerschaft nicht ein Workshop ist. Nicht etwas ist, wo man sich für ein bestimmtes Projekt mal zusammentut, um das mal irgendwie durchzuziehen, und auch nicht irgendwie ein Arrangement für irgendwie zur Erfüllung gegenseitiger Bedürfnisse. So war das ja früher dann oft, wenn Ehen arrangiert wurden. Naja, da hat man eine gute Partie gemacht. Das ist aber nicht Gottes Vorstellung. Auf der anderen Seite kann dieses Einswerden auch total missverstanden werden im Sinne von: Zwei Leute verschmelzen zu einer Einheit und das ist die optimale Partnerschaft. Und das kommt in diesem Interview sehr deutlich raus. Das ist auch nicht gemeint. Das ist nicht das Ziel von dem Sehnsucht nach dem Wir, zu verschmelzen in ein undefinierbares gemeinsames Etwas. Eine andere Bibelstelle, finde ich, zeigt das noch ein bisschen deutlicher, dass gerade zwei Ichs zu einem Wir werden und wie das funktionieren kann. Und da wird ein Bild auch verwendet. Das ist dann die nächste Slide aus Prediger, Kapitel 4, Vers 9 bis 12, wird häufig dann auch benutzt. Kann man ein bisschen schlecht lesen, sehe ich gerade hier. Auf meinem Rechner war es besser zu lesen. Dort heißt es: Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei beieinander schlafen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch zwei halten Stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Dieser letzte Vers, da finde ich dieses Bild einfach Großartig. Das Bild von einer dreifachen Schnur, ich habe es hier ein bisschen so eine Schnur da mal hinten hingemacht. Das sind die einzelnen Adern, die einzelnen Schnüre zusammengedreht, zusammengewoben. Aber man kann noch ganz, ganz klar erkennen, jede einzelne Schnur. Es ist nicht verschmolzen zu einem undefinierbaren Etwas. Es sind einzelne Schnüre, die als einzelne Schnüre auch erkennbar sind. Und die als einzelne Schnüre auch ihre Funktion haben und zusammengedreht aber bilden sie ein etwas Neues. Warum ist aber hier von drei die Rede? In der Partnerschaft sprechen wir in der Regel ja von zwei. Leute, die schon oft auf christlichen Hochzeiten waren, kennen wahrscheinlich die Auslegung. Ich find's einen schönen Gedanken, diese Idee, ja, hier kommen zwei Menschen zusammen, wie so zwei einzelne Schnüre, und dann webt sich noch ein dritter mit rein. Das ist Gott, das ist Jesus, der in die Partnerschaft mit rein gedreht ist und unauflöslich, nicht irgendwie als ein Fremdkörper, sondern als ein Teil des Ganzen und der dem Ganzen, der dieser neuen Schnur, diesem Seil, eine ganz eigenartige und großartige Festigkeit gibt und eine Stärke und Tragfähigkeit gibt. Und genau da wollen Friederike und ich ein bisschen heute mal ein bisschen aus unserem, ich sag mal, Nähkästchen plaudern, wie Gott das so im Lauf von fast 30 Jahren bei uns immer wieder mal auch so gemacht hat und wie er uns da auch zusammengedreht und zusammengewoben hat, dass wir, ja, dass es bis heute immer noch nicht gerissen ist. Das ist doch immerhin ganz super, ne? Das ist manches Mal ein bisschen vielleicht auch persönlich und subjektiv, das ist uns klar. Deswegen wird vielleicht nicht jeder von euch mit allem was anfangen können und trotzdem findet ihr euch vielleicht in der einen oder anderen Situation wieder.
Also Hannes, keine Sorge, wir haben alle peinlichen Geschichten, die dich betreffen, auch rausgelassen. Das war uns wichtig. Die erste Liebe, das ist so das Erste. Wir waren beide ganz neu mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen und zwar unabhängig voneinander. Wir kannten uns nicht. Michel lebte in Oberbayern im schönen Berchtesgaden, ich in Schleswig-Holstein im schönen Bordesholm. Und hatten uns, das ist eine andere Geschichte, entschieden zu einem Studium am Theologischen Seminar in Adelshofen. Das liegt wiederum im schönen Baden-Württemberg. Also haben wir uns dort 1983 getroffen. Jetzt wisst ihr auch, wie alt wir sind. Also wir wollten eine Ausbildung haben und wir wussten auch, diese Zeit wird sehr, sehr intensiv. Und uns war klar, in eine Partnerschaft steigen wir jetzt nicht ein. Wir hatten, das haben wir nachher dann erfahren, auch schon mal ein Auge aufeinander geworfen. Aber für mich, und jetzt spreche ich für mich persönlich, war wichtig, ich war ja neu im Glauben, wie gestalte ich meinen Glauben denn jetzt? Mein Leben, wie wird meine Arbeit sein? Wir hatten 3,5 bis 4 Jahre Zeit, wir waren nicht liiert und wir wussten auch nicht von dem anderen, wie es um ihn steht. Wir haben nicht gesprochen, also über andere Sachen, aber jetzt nicht darüber. Und das hat diese Sondierungsphase, in der die Regierung jetzt steht, das hat mich so ein bisschen erinnert an das, was ich da gemacht habe. Sondieren. Ne, wie sieht das aus? Wie bewegt er sich in der Gruppe, wenn andere Menschen dazukommen? Wie ist sein Glaube so? Was hat er später mal vor? Da haben wir uns ja auch regelmäßig drüber ausgetauscht. Und ich habe auch eine Mentorin in Anspruch genommen, sehr, sehr regelmäßig, und Seelsorgerin, und habe auch das Thema unter anderem immer wieder vorgebracht und dann die Frage, bestätigt sich dieses Gefühl? Als wir dann zusammenkamen, ihr seht, es hat geklappt, da ging es uns dann natürlich wie allen anderen Frischverliebten auch, wir sind das tollste Paar des Jahrhunderts, die Zukunft ist prima und so wie jetzt, da soll es immer bleiben. So, das ist dann so die Phase, wo man an Rosamunde Pilcher-Filme denkt, die kennt ihr ja vielleicht, das gibt jetzt sicher niemand zu, aber macht nichts. Es gibt auch Serien, in denen ziemlich viel Schmus vorkommt. Und in diesem besagten Artikel habe ich dieses Zitat gefunden, nach einem Tag vor dem Fernseher hat man mehr Unwahrheiten über die Liebe gelernt, als man in einem Monat wieder verlernen kann. Und das stimmt. Da sind dann Szenen zu sehen wie diese. Sie stürmt wutentbrannt aus dem Raum, hinter ihr klappen mehrere Türen sehr laut zu. Er läuft hinter ihr her und bitte, bitte, und ne, lass alles wieder gut sein. wird natürlich am Ende auch alles wieder gut. Das Happy End findet statt vor einer prächtigen Villa, meistens in der Toskana. Und dann ist das Happy End, da hört der Film auf. Aber jetzt geht's ja eigentlich erst los. Na gut, wir wissen ja, dass das richtig unrealistisch ist. Aber trotzdem prägt es uns, ob wir das wollen oder nicht, und unsere Vorstellung, die wir so vom Partner haben. Medien, finde ich, verunsichern, und nicht nur so Kitschfilme. Da kriegen wir dann suggeriert, untergeschoben, Ehebruch. Ja, ist doch normal, das kommt vor. Oder so ungewöhnliche Sexpraktiken müssen in die Ehe, das muss man alles mal gemacht haben. Und lebenslange Partnerschaft, das gibt es wirklich nicht. Und darum ist eigentlich unser Aufruf heute Morgen und das, was wir selber auch immer wieder tun, setzt dem was entgegen. Das stimmt nämlich nicht. Schafft ein gemeinsames Fundament, ihr beide. Verwirklicht da gemeinsame Lebensziele. Pflegt gemeinsame Werte. Wir haben ja gesagt, wir sprechen über uns. Für uns ist das der Glaube. Andere planen eine Weltumsegelung oder haben irgendwelche anderen Aktivitäten. Bei uns ist es der Glaube. Und wir begeistern uns dafür, andere Leute mit hineinzunehmen in diese spannende Reise mit Jesus und Menschen den Glauben nahezubringen. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Wir arbeiten zusammen, wir beten dafür zusammen. Wir haben uns darum auch bewusst entschlossen, unsere Wohnung, wo auch immer wir wohnen, offen für andere zu haben. Also wer uns nicht kennt, wir haben sehr lange in der Türkei gelebt. Und selbst da hat meine türkische Nachbarin irgendwann mal zu mir gesagt, also das, was du an Gästen hast, das schaffe ich nie. Gastfreundschaft ist so ein Wert, der für uns sehr wichtig ist, den wir bewusst pflegen, um auch anderen Anteil geben zu können an dem, wie Gott in unserem Leben wirkt. Danke. Und darum setzen wir uns jetzt hier zurück in Deutschland auch wieder ein für die Gemeinde und in der Gemeinde. Wir engagieren uns in unserem Stadtteil. Was ich sagen will ist, Partnerschaft ist kein Selbstzweck, sondern sie braucht eine übergeordnete Bedeutung.
Friederike hat gesagt, kann der Glaube sein, ist richtig, aber ich habe heute Morgen entdeckt, es gibt in unserer Partnerschaft jedenfalls für mich noch eine übergeordnete Bedeutung. Das ist jeden Tag mindestens einmal meine Frau zum Lachen zu bringen. Habt ihr sie schon mal lachen hören? Es ist großartig. Sie hat ein fantastisches Lachen. Also das ist so für mich so eine übergeordnete Bedeutung unserer Partnerschaft. Ich will einmal in der Woche, einmal am Tag ihr Lachen hören, mindestens. So, das war ungeplant, der Einschub. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verlobt, wir haben geheiratet, wir haben unsere große Liebe, die so mit Schmetterlingen im Bauch aufgebrochen ist, dann auch gelebt. Und irgendwann kommt Alltag und irgendwann kommt Routine. Und irgendwann entdeckt man plötzlich, auch die Gefühle werden so auch ein bisschen alltäglich. Und ich jedenfalls, bei mir war das so, ich entdecke dann, es gibt auch noch andere schöne Frauen in der Welt und man guckt dann doch mal auch, vielleicht eher ein Problem von Männern, ich weiß es nicht, aber man guckt dann doch auch mal links und rechts und auch woanders. Man gibt es sich selbst nicht zu, man gibt es dem Partner nicht zu, man will das natürlich, man hat immer dann auch wieder mal ein schlechtes Gewissen. Ich war froh, ich hatte einen Freund, mit dem ich auch darüber dann reden konnte und beten konnte. Aber was eben für mich wichtig war, dass wir beide, wir haben eine Entscheidung getroffen. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir zwei zusammengehören. Und Friederike hat sich dafür entschieden, dass wir zwei zusammengehören. Und dass das eine Basis war, auf die ich in all diesen Gedanken, wo man mal so im Alltag dann, wenn eben die Gefühle nicht so schmetterlingsartig da sind, wo dann plötzlich mal Versuchungen und Verlockungen nach links und rechts da sind, dann zu wissen, nein, ich komme zurück auf diesen Boden, den ich mal geschaffen habe, nämlich eine Entscheidung. Da braucht man das nächste Slide. Und darum ist Partnerschaft eine Entscheidung und nicht eine einmalige Entscheidung, sondern eine Entscheidung, auf die ich immer wieder zurückkomme. Gerade dann, wenn eben auch mal andere Optionen plötzlich da ganz verführerisch im Raum stehen. Und ich glaube, gerade in unserer individualisierten Gesellschaft ist es dann eben auch wichtig, dass Partnerschaft eben nicht etwas Beliebiges ist, etwas Austauschbares, sondern, und das hängt mit dieser Entscheidung eben auch zusammen, wenn ich mich für Friederike entschieden habe, dann habe ich mich nun mal auch gegen all die anderen Möglichkeiten entschieden. Und das gehört auch dazu, dass ich mir das klar mache. Es ist eine Entscheidung, die ausschließlich ist, die anderes ausschließt oder andere. Und da kommt dann noch ein weiterer Punkt dazu, eben nicht nur diese zurückzukommen zur Entscheidung, sondern dann auch, dass ich mir bewusst mache, Partnerschaft kostet etwas, hat einen Preis, und der Preis ist Verbindlichkeit. Verbindlichkeit heißt eben, es ist nicht beliebig. Ich arbeite oder wir arbeiten zusammen an unserer Partnerschaft. Und gerade wenn es dann eben mal kriselt, wenn Konflikte da sind, ist es umso wichtiger zu sagen, uns verbindet etwas, was Friederike am Anfang genannt hat, eine übergeordnete Bedeutung. Uns verbindet eine Entscheidung, und diese Verbindung, diese Verbindlichkeit lässt mich nicht einfach ausbrechen und schnell mal, wenn eine Durststrecke da ist, einen anderen Weg suchen. Ich glaube, das sind wir in unserer heutigen Zeit wirklich gefährdet, weil es gibt so viele schnelle Auswege hier und da. Aber eine Partnerschaft lebt davon, dass der Partner sich darauf verlassen kann, ich stehe zu ihm oder zu ihr.
Ja, da war ja jetzt schon die Rede davon, dass irgendwann die Gefühle sich ja doch ein bisschen wandeln. Und wir entdecken eventuell, jedenfalls war das bei uns so, Ecken und Kanten am anderen. Die habe ich dann am Anfang ein bisschen entschuldigt, und das nimmt man so in Schutz, und irgendwann tut man das doch nicht mehr so. Und gerade bei mir war das oft so, er muss doch jetzt wissen, wie das ist oder wie ich mich fühle oder was jetzt zu tun ist. Also ein Beispiel, bald kommen Gäste, ganz kurz vorher, man rödelt, man ist aktiv, und jetzt kommt Michael her und muss unbedingt wissen, ob die E-Mail an Frau sowieso schon fertig ist. Und ich versuche es im Trubel schnell einmal Augenrollen, so nach dem Motto, jetzt hör mal auf damit. Und dann sagt er, ja, was bist denn du schon wieder so genervt? Das ist so eine Standardsituation. Also wir haben es bis heute nicht geschafft, uns ohne Worte zu verständigen. Es geht eben nicht. Ich muss es sagen, ich will jetzt darüber nicht sprechen, ich bin gerade im Stress, das kann man zwar sehen, aber egal. Kommunikation muss man einfach immer wieder lernen, das hört nicht auf. Also ich hatte so die Erwartung, irgendwann ist doch mal gut, dann weiß doch der andere das. Irgendwie, nee. Und ich kann auch bis heute nicht davon ausgehen, dass er jetzt automatisch weiß, wie ich mich fühle oder was ich zu diesem Thema denke. Das bringt natürlich immer wieder Konflikte mit sich. Und die, wenn die Zeit es erlaubt, klärt die auch. Also das versuchen wir auch immer wieder. Wir haben nicht für jeden Konflikt immer so viel Zeit. Das schaffen wir nicht, gerade für solche Episoden. Aber da sollte man nicht drauf sitzen bleiben. Wer dazu vielleicht auch ein bisschen Anregung und Hilfe braucht, ich werde nachher ein Papierchen hinten hinlegen. Ich habe das einfach ausgedruckt. Ich hätte auch den Link hier mit an die Präsi tun können, habe ich vergessen. Ihr könnt euch das abfotografieren. Es ist mal ein Beispiel, ein Kommunikationstraining für Paare. Das gibt's hier in Hamburg, und das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Im Februar wird das sein, am Grindel. Da kann man sich auf die Suche machen, und daran ist wirklich nichts verkehrt, wenn man sagt, an dem Punkt möchten wir arbeiten. Ja, Partnerschaft ist ein Prozess vom Ich zum Wir. Das sehen wir immer wieder, und da gibt es viele Herausforderungen und Chancen. Und ich glaube, das, wie gesagt, hört einfach nicht auf. Kannst du das auch nehmen? Ja, danke. Also wenn dann alles geht, wie es so klassisch ist, dann kommt ja auch irgendwann mal das Thema Kindererziehung auf, sei es, dass man eigene Kinder hat, sei es, dass man vielleicht Kinder aufnimmt. Und spätestens dann, wenn euch das nicht vorher schon passiert ist, stoßt ihr auf euren eigenen Familienhintergrund. Also die Prägung, die ihr jetzt mitbringt von zu Hause. Und das macht jeder, das hat jeder. Jeder hat eine Prägung, jeder bringt einen Familienhintergrund mit. Jeder sagt wahrscheinlich auch, ich mache das alles ganz anders. Trotzdem wirst du an deine Grenzen stoßen. Bei uns zum Beispiel war es so, in Michels Familie wurde immer alles sehr ausführlich diskutiert. Also alle saßen um einen Tisch und es wurde geredet und es ging stundenlang. Eigentlich fast in jedem Thema. Und bei uns zu Hause, da liebten sie es mehr so dezent. Aber da war dann eben sehr viel unterm Teppich. Da wurde gerne mal alles Mögliche unter den Teppich gekehrt. Und Konflikte wurden nicht so wirklich angesprochen. Und dann kommen eben, wie gesagt, die pädagogischen Vorstellungen mit rein, die man dann ja mitbringt. Deswegen denke ich auch, dass an dem Punkt oft erst diese Dinge vielleicht wirklich aufbrechen. Der eine beschützt die Kinder nur, ne? Und der andere sagt, nee, wir müssen jetzt auch mal die herausfordern und das muss er doch jetzt lernen. Oder wenn sie dann in ihre Trotzphasen kommen, nein, sagt der eine, auf keinen Fall schreien lassen und der andere, jetzt lass doch mal, kann man auch nicht immer was machen. Dann das Thema, ja, wenn das Kind jetzt ein Jahr alt ist, muss in die Krippe. Nein, auf keinen Fall. Versteht ihr solche Punkte im Alltag, wo man echt aneinander gerät? Ne? Wie jetzt? Wie wollen wir das machen? Man muss sich ja irgendwie einigen. Das haben wir leider oft nicht sehr gut geschafft. Und dann reden uns ja auch noch andere rein. Es ist ja nicht nur so, dass wir so auf der Insel der Seligen sind, sondern dann kommen die Großeltern, dann kommen, keine Ahnung, die Kita-Mitarbeiterinnen oder die gute Freundin, die weiß es sowieso alles besser, weil sie ja so, ihr Kind ist ja schon 2 Monate älter als deins. Und so bist du, ja, und dann auch noch am besten ganz viel im Internet in Erziehungsratgebern lesen. Ich glaube, das würde mich irre machen. Da kommt man ja erstmal, dann ist ja die Verunsicherung riesengroß. Und die Chance ist einfach, wenn man jetzt von Herausforderung und Chance spricht, finde doch deinen eigenen Weg. Mach es so, wie du es auch für gut hältst. Oder such dir eine Bezugsperson, die dir was sagen kann. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man mal auf andere hört. Ist ja nicht immer doof. Aber man muss sich schon überlegen, wer darf das sein?
Partnerschaft, hat Friederike gerade angesprochen, ist ein Prozess vom Ich zum Wir. Und in diesem Prozess gibt es eben verschiedene Phasen. Das sind schöne, tolle Phasen der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeit, gemeinsame Urlaube, aber es sind gerade aber auch mal manches Mal die Krisen. Und ich glaube, wir haben gelernt im Laufe der Zeit, dass auch solche Krisen, die sind nicht nur Herausforderung, das ist nicht nur Zerreißprobe, sondern es ist auch Chance für eine Partnerschaft. Und heute zurückzuschauen und zu wissen, wir haben einige Krisen gemeistert, das gibt auch Zuversicht und Mut. Die nächste werden wir auch unter die Füße kriegen. Mit Gottes Hilfe, mit der dritten Schnur eingewoben in unser Seil. Eine Herausforderung, die auch damals, als wir noch in der Türkei lebten, uns ziemlich herausgefordert hat, in dem Moment war es mir gar nicht klar, mir ist es erst später klar geworden, das war, als ich eine höhere oder größere Aufgabe bekommen habe. Ich sollte die Landesleitung unserer Organisation übernehmen. Das heißt, ich hatte plötzlich Verantwortung für 83 Mitarbeiter in 15 verschiedenen Teams, verstreut über die ganze Türkei und war viel unterwegs, war tagelang, manches Mal auch wochenlang, sowohl innerhalb der Türkei als auch international unterwegs. War plötzlich ein wahnsinnig wichtiger Mann, jedenfalls fühlte ich mich so. Und der Kleinkram zu Hause, ach, das war, da kann sich ja die Frau drum kümmern. So war plötzlich, dass meine berufliche Karriere, mein beruflicher Werdegang, meine beruflichen Ziele, die standen plötzlich so übergroß da, dass ich eben sowohl unsere Partnerschaft als auch unsere Familie so ein bisschen da in die zweite Reihe gestellt habe. Später sagte Friederike zu mir, für sie fühlte sich diese Zeit an, wie als ob sie eine alleinerziehende Mutter gewesen wäre. Und da musste ich später dann auch ordentlich erstmal schlucken und eben auch diesen andere Perspektive, wie man diese Zeit, für mich war es eine großartige Zeit, nicht leicht, aber trotzdem toll. Aber genau das, glaube ich, geht eigentlich den meisten Partnerschaften irgendwann einmal so, dass plötzlich die berufliche Karriere oder die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in eine Konkurrenz oder in eine Rivalität kommen könnten zur Partnerschaft. Und da ist wieder Zeit, zusammenzuarbeiten. Da genau, also spätestens da ist es wieder Zeit, dass nicht der eine sagt, okay, nee, das sind aber meine Ziele, die habe ich schon so lange gehabt, sondern dann eben auch zu sagen, nee, das muss ich auch abstimmen. Nicht in dieser Weise, dass man sagt, wir verschmelzen als Partnerschaft, sondern in dieser Weise, wie diese Schnur eben gedreht ist. Nein, wir gehören zusammen. Du hast deine Ziele, ich habe meine Ziele. Lass sie uns gemeinsam verfolgen.
Ja, dann gehen die Phasen weiter. Und ich glaube, gerade wenn man am Anfang einer Partnerschaft ist, dann hat man vielleicht diese Dinge nicht so im Blick. Das ist auch nicht schlimm. Aber der Vollständigkeit halber, und weil wir ja nun schon ein Schrittchen weiter sind als manche andere, kommen dann Phasen wie die Kinder, seien es Pflegekinder, eigene Kinder, verlassen das Haus oder eine berufliche Saison kommt zu Ende. Dann muss man sich als Paar neu definieren. Und als Partnerschaft wieder neu aufstellen, auch nochmal zurückerinnern. Was war denn eigentlich dieses Fundament, auf dem wir standen? Stehen wir da noch? Oder was für Komponenten sind das jetzt? Und am Anfang, wenn ihr heiratet, dann steht ihr in der Kirche und versprecht, dass ihr euch liebt und ehren werdet. Was ist jetzt draus geworden? Oder wenn das vielleicht in den Hintergrund getreten ist von der ganzen Alltagsmühle, was machen wir jetzt? Auch da ist es immer wieder keine Schande, sich Rat und Hilfe zu holen, finde ich. Gerade wenn man seine Partnerschaft eben auch weiterführen möchte. Wenn man sagt, nee, ich will jetzt nicht aufgeben. Es ist vielleicht so in dieser neuen Phase ganz komisch oder ganz anders oder irgendwie lahm. Keine Ahnung, wie ihr das sagen würdet. Aber ich will wieder neue Perspektive entwickeln mit meinem Partner. Und dann kommen ja auch noch andere Verantwortungen dazu. Jetzt sind die Kinder wohl aus dem Haus, aber wir haben es zum Beispiel erlebt, dass wir plötzlich sorgen müssen für zwei sehr alte Mütter. Oder vielleicht wird ein Partner krank, man weiß es ja nicht. Vielleicht gerade auf der Arbeitsstelle, was Michael gerade sagte, eine leitende Funktion, die einen besonders fordert. Ja, und da eben keine Alleingänge zu machen, keine einsamen Entscheidungen zu treffen, sondern wieder zu sagen, wie betrifft uns das?
Also so ein paar Punkte hier, die kriegt ihr auch mit für eure Church Basis nächsten Sonntag. Ich möchte zum Abschluss noch so ein bisschen so einen zusammenfassenden Aspekt erwähnen, der auch in diesem FAZ-Artikel übrigens auch drinsteht. Und da will ich auch daraus zitieren erstmal. Und zwar heißt es dort: Es ist wichtig, dass jeder Mensch sich zuallererst auf sich selbst orientiert und sich selbst entdecken und spüren muss. Erst dann hat man die Kraft, auch in der Fülle und Tiefe eine Zweisamkeit zu leben. Bevor man ein Wir aufbaut, braucht es zunächst ein klares und gut entwickeltes Ich, das dann Brücken zum anderen schlagen kann. Und damit komme ich eben wieder zurück auf dieses Seil. Zwei Schnüre, die in sich eine gewisse Festigkeit haben, die wirklich auch eine Eigenständigkeit haben, zusammengedreht mit der Schnur Gottes, zu einem dreifachen Seil zusammengedreht, das gibt eine starke Verbindung. Zwei schwache Ichs oder ein schwaches Ich und ein starkes Ich, da gibt es ja die unterschiedlichen Konstellationen in Partnerschaften. Solche Konstellationen führen dann oft zu einer Co-Abhängigkeit, sind Nährboden für Eifersucht. Wenn jemand nicht gelernt hat, mit sich selbst allein zu leben, mal auch einfach wirklich allein Haushalt zu führen, aber auch allein mit sich selbst zu sein, der wird immer gewisse Bedürfnisse, Erwartungen in die Beziehung, in die Partnerschaft reintragen, aus der Partnerschaft heraus erwarten und damit unweigerlich eine Partnerschaft auch überfordern. Und darum ist mir das auch nochmal wichtig zum Schluss zu sagen, weil das ist ja eben auch in diesem Artikel so sehr klar und sehr deutlich rausgekommen, dass es unheimlich wichtig ist, dass in einer Partnerschaft auch jeder Einzelne, der in der Partnerschaft ist, also ein Mann, eine Frau, als eigenes Individuum auch sich selber schätzen kann, von sich weiß, sich, wie es hier heißt, sich entdecken und spüren muss. Und in dieser Weise, in dieser Einzigartigkeit dann sich zu verdrehen, sich zu verweben mit einem anderen. Und darum ist die Genau, das letzte. Partnerschaft braucht zwei starke Ichs, um ein starkes Wir zu weben. Damit kommen wir zum Schluss und Friederike ist gefragt, hier noch was aufzuschreiben. Also ich will nochmal die 6 Punkte kurz einfach wiederholen. Friederike schreibt 4 davon auf. Die sollen dann wohl irgendwie für die nächsten Sonntage dann auch hier vorne stehen bleiben. Also die Sehnsucht nach dem Wir, bei uns heute Thema in der Partnerschaft. Partnerschaft braucht eine übergeordnete Bedeutung. Partnerschaft ist eine Entscheidung füreinander, einmalig und immer wieder neu. Und sie hat einen Preis, nämlich den Preis, wirklich verbindlich zu sein, dem anderen das Wissen zu geben, er kann sich auf mich verlassen. Ihr erinnert euch von unserer Kommunikation, die nicht immer so toll war, wie Friederike sagte. Partnerschaft lebt von guter Kommunikation. Und Partnerschaft ist ein Prozess vom Ich zum Wir mit Herausforderungen und Chancen. Ich bin zu schnell. Gut. Und der letzte Punkt ist, Partnerschaft braucht 2 starke Ichs, um ein starkes Wir zu weben. Und das ganze Thema könnt ihr dann nächsten Sonntag noch mal ein bisschen vertiefen, ein bisschen im Austausch miteinander noch entdecken, noch eure Erfahrungen mit reinbringen. Ich finde es jedenfalls wahnsinnig spannend. Ich bin jetzt ja, wie gesagt, mit Friederike knapp 30 Jahre unterwegs und wir entdecken uns immer wieder und immer noch und immer wieder einzigartig. Es ist ein toller Weg und ich finde es einfach eine Abenteuerreise.